Zweites Buch. Murat Dib.
Als mein Vater, der Padischa-Imperator, vom Tode Herzog Letos und von der Art, auf die er umkam, unterrichtet wurde, bekam er einen Wutanfall, wie wir ihn bis dahin nie gekannt hatten. Er beschuldigte meine Mutter und die Organisation, der sie angehörte, ihm eingeredet zu haben, er müsse eine Bene Gesserit auf den Thron setzen. Er verwünschte die Gilde ebenso wie den tückischen alten Baron. Er verfluchte jeden, der sich in seiner unmittelbaren Nähe aufhielt, nahm nicht einmal mich davon aus und sagte, ich sei eine Hexe wie alle anderen. Als ich versuchte, ihn mit den Worten zu beruhigen, dass dies auf der Basis eines alten Gesetzes der Selbstverteidigung geschehen sei, dem auch die meisten früheren Herrscher ihre Zustimmung nicht versagt hätten, knurrte er mich an und fragte, ob ich ihn für einen Schwächling hielte. Ich verstand schließlich, dass sein Zorn nicht der Tatsache galt, dass Herzog Leto aus dem Leben geschieden war, sondern was dies für den Adel an sich und sein persönliches Ansehen bedeutete. Aus heutiger Sicht glaube ich zu erkennen, dass er bereits damals schon von Vorahnungen über sein eigenes Schicksal gequält wurde, was darauf zurückzuführen ist, dass er und Muad'Dib der gleichen Linie entstammten. Aus Im Hause meines Vaters von Prinzessin Irulan.
Jetzt töten die Harkonnen sich gegenseitig, flüsterte Paul. Kurz vor Einbruch der Nacht war er erwacht und saß nun hoch aufgerichtet in dem versiegelten und dunklen Destillzelt. Während er sprach, vernahm er die vagen Geräusche seiner Mutter, die ihm gegenüber lag. Er warf einen Blick auf den am Boden liegenden Entfernungsmesser und studierte die in der Finsternis wie Phosphor aufleuchtende Skala. »Es wird bald Nacht sein«, sagte seine Mutter. »Sollten wir nicht eine der Zeltklappen öffnen?« Es war Paul schon vorher aufgefallen, dass ihr Atmen einem veränderten Rhythmus folgte, dass sie die ganze Zeit über ruhig dagelegen hatte, bis sie ganz sicher war, dass er nicht mehr schlief. »Das würde uns auch nicht weiterhelfen«, antwortete er. »Es hat inzwischen einen Sturm gegeben. Das Zelt ist jetzt ganz mit Sand bedeckt. Ich werde es ausgraben müssen.« »Immer noch kein Zeichen von Duncan?« »Nichts.« Paul strich mit dem Daumen geistesabwesend über den herzoglichen Siegelring. Eine plötzliche, irrationale Wut auf den Planeten, der am Tode seines Vaters mitschuldig war, ergriff ihn und ließ ihn erzittern. »Ich habe gehört, wie der Sturm anfing zu heulen«, sagte Jessica. Die Inhaltslosigkeit ihres unverlangten Kommentars trug dazu bei, ihn zu ernüchtern. Er konzentrierte sich auf den Sturm, wie er ihn zu Anfang noch durch den transparenten Teil des Zeltes hatte toben sehen. Die Sandkörner waren um sie herum geweht, hatten auf dem Boden getanzt und waren schließlich emporgehoben worden. Der Himmel verschwand beinahe unter dem Ansturm des Wirbels und nahm die Farbe an, die sonst nur die Oberfläche des Planeten Arrakis bedeckte. Schließlich waren sogar die Lichter der Sterne erloschen. Das Zelt war völlig unter dem Sand begraben. Mehrere Male hatten die Zeltstangen geknirscht, hielten aber das Gewicht aus. »Versuch noch einmal den Empfänger«, schlug Jessica vor. »Nutzlos«, erwiderte Paul. Er tastete nach der Wasserleitung, die zu seinem Destillanzug gehörte, und nahm einen warm schmeckenden Schluck. Ihm wurde klar, dass er bereits mehr und mehr dazu überging, die Sitten und Gebräuche des Planeten zu akzeptieren, dass er nichts Abstoßendes dabei fand, sich von dem zu ernähren, was der eigene Atem und der eigene Körper produzierte. Der Geschmack des Wassers war nicht der Rede wert, aber es befeuchtete seine Kehle. Jessica, die Paul trinken hörte, spürte plötzlich wieder die enge Umhüllung des Destillanzugs. Sie ignorierte den Durst, der sie plagte. Irgendwie war sie davon überzeugt, dass noch mehr auf sie einstürmen würde, wenn sie ihm nachgab. Allein der Gedanke, wie sorgsam sie nun mit dem umgehen mussten, was sie auf diesem Planeten hatten, erfüllte sie mit Sorge. Es war einfacher, sich zurücksinken zu lassen und weiterzuschlafen. Aber sie hatte während des Tagschlafs einen Traum gehabt, der sie mit leisem Zittern erfüllte, wenn sie darüber nachdachte. Sie hatte im Traum ihre Hände gesehen, wie sie mit dem Sand gespielt hatten und einen Namen schrieben. Leto Atreides. Der Sand hatte die Buchstaben wieder zugeweht, und jedes Mal, wenn sie den Versuch unternahm, sie neu zu schreiben, war sie zum gleichen Ergebnis gekommen. Stets, bevor der letzte Buchstabe stand, war der erste schon wieder verschwunden. Der Sand war unbeständig. Der Traum wurde zu einem Klagen, wurde lauter und lauter, und irgendetwas erinnerte sie an ihre eigene Stimme, an das Weinen eines kleinen Mädchens, das sie selbst einst gewesen war. Meine unbekannte Mutter, dachte Jessica. Da war eine Bene Gesserit, die mir das Leben schenkte und mich den Schwestern übergab, weil man es ihr aufgetragen hatte. Ob sie glücklich dabei war, dass es ein Kind der Harkonnen werden würde? Die einzige Möglichkeit, sie zu schlagen, liegt in dem Gewürz, sagte Paul. Wie kann er in einem solchen Augenblick an einen Angriff denken? Dachte Jessica. Ein ganzer Planet voller Gewürze, erwiderte sie. Und wie willst du sie damit schlagen? Sie hörte, wie er die Position wechselte. Auf Caladan, entgegnete Paul, bestand unsere Macht aus den See- und Luftstreitkräften. Er machte eine Pause. Hier auf Arrakis sind wir auf die Macht der Wüste angewiesen. Und die Fremen sind der Schlüssel dazu. Seine Stimme kam jetzt vom anderen Ende des Zelts, doch die Bitterkeit, die auf sie einströmte, war unverkennbar. Das ganze Leben lang hat man ihn darauf trainiert, die Harkonnen zu hassen, dachte sie. Und jetzt findet er heraus, dass er einer der ihren ist. Durch mich. Wie wenig er mich kennt. Ich war die einzige Frau meines Herzogs, und ich habe sein Leben und sein Schicksal ebenso akzeptiert wie die Anweisungen, die ich als Bene Gesserit erfüllen muss. Die zum Zelt gehörende Glühbeleuchtung wurde unter Pauls Händen heller und erfüllte alles mit grünem Licht. Paul kroch auf die Verschlussluke zu. Er hatte den Destillanzug jetzt vorschriftsmäßig angelegt. Seine Stirn war bedeckt, die Mundfilter an ihrem Ort, die Nasenstopfen justiert. Momentan waren nur noch seine dunklen Augen sichtbar. Ein schmaler Ausschnitt seines Gesichts, das sich ihr noch einmal zuwandte. »Bereite dich darauf vor, dass ich öffne«, sagte er mit einer Stimme, die der Filter beinahe unkenntlich machte. Jessica zog den Filter vor den Mund und begann, den Anzug zu verschließen, während sie beobachten konnte, was Paul tat. Paul öffnete das Zeltsiegel. Sand begann zu rieseln, als die Öffnung rasch größer wurde, ehe er sich versah und etwas dagegen unternehmen konnte. Innerhalb der sandigen Wand bildete sich ein Loch. Paul schlüpfte hindurch. Jessica achtete auf die Geräusche, die er erzeugte, während er an die Oberfläche tauchte. »Was wird dort draußen auf uns warten?« durchzuckte es sie. »Die Harkonnen-Soldaten und Sadorkar sind Gefahren, mit denen wir rechnen müssen, aber wird es nicht auch Dinge geben, von denen wir keine Ahnung haben?« Sie dachte an die seltsamen Überlebenswerkzeuge, die sich in dem Bündel befunden hatten. Jedes einzelne schien ihr auf eine fremde Gefahr hinzudeuten, gegen die man sie einsetzen musste. Ein Schwall noch heißen Oberflächensands traf plötzlich ihr Gesicht, das glücklicherweise durch den Filter geschützt war. »Reich mir das Bündel herauf«, sagte Paul von oben. Sie beeilte sich, seinem Wunsch nachzukommen und hörte, wie die Lidajons gurgelten und gluckerten, als sie das Bündel über den Zeltboden zog. Als sie nach oben sah, erkannte sie Paul. Hinter ihm leuchteten die Sterne. »Hierher«, flüsterte er, griff nach der Ausrüstung und zog sie zu sich hinauf.